Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Demenz-Podcast. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast-Reihe zu begleiten, die gemeinschaftlich vom MedHoch 2 Verlag und der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft herausgegeben wird. In dieser Folge geht es um kulturelle Teilhabe von Menschen mit Demenz. Bevor wir mit der Sendung beginnen, hier eine kleine Werbung.
Ich werde immer vergesslicher. Sind das schon Anzeichen einer Demenz? Mein Mann hat eine Demenz und will immer noch Auto fahren. Ich mache mir Sorgen, dass etwas passiert. Ich pflege meine Mutter und bin berufstätig. Wo finde ich Hilfe und Unterstützung? Das Alzheimer-Telefon ist ein bundesweites Beratungsangebot für Menschen mit Demenz, für Angehörige sowie für alle, die sich beruflich oder ehrenamtlich engagieren. Geschulte Beraterinnen und Berater sind für Sie da. Wenn Sie zum Beispiel Fragen haben zum Krankheitsbild, zum alltäglichen Umgang mit einem demenzerkrankten Familienmitglied, zu rechtlichen und finanziellen Aspekten und zu Entlastungsmöglichkeiten. Auf Wunsch auch anonym. Das Alzheimer-Telefon ist erreichbar von Montag bis Donnerstag von 9 bis 18 Uhr und freitags von 9 bis 15 Uhr unter der Telefonnummer 030 259 37 9514. Übrigens, auch eine Beratung per E-Mail ist möglich. Weitere Informationen finden Sie unter www.deutsche-alzheimer.de.
Stellen Sie sich mal Folgendes vor. Ihre Mutter liebte ihr ganzes Leben lang Wagner-Opern. Je länger, desto besser. In ihrer Stadt wird in der nächsten Opernsaison der gesamte Ring aufgeführt. Das wäre was für sie. Aber die Demenz, geht das? Zu solchen Aufführungen kommen doch Leute aus der ganzen Welt. Sie überlegen, ob sie vielleicht einen Platz ganz hinten am Rand nehmen sollten, um bloß niemanden zu stören. Auf der Webseite der Oper lesen sie dann: Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen sind uns herzlich willkommen. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns gerne. Ein Anruf und Sie haben zwei Karten. Mittendrin im Publikum. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das ist eine Vision, um die es in dieser Sendung gehen soll. Selbstverständliche kulturelle Teilhabe von Menschen mit Demenz. Leider höre ich immer wieder von Angehörigen, dass sie sich nicht mehr trauen, mit ihren Liebsten am kulturellen Leben teilzunehmen. Denn es gibt leider keine Willkommenskultur für Menschen mit Demenz. Das möchte ich nicht hinnehmen, das möchten wir nicht hinnehmen. Wir, das sind Sarah Hoffmann und ich, und wir haben eine Initiative gestartet, die genau das ändern will. Sie heißt »Mittendrin statt nicht dabei«. Und in dieser Sendung geht es unter anderem darum. Also, ein Herzensthema. Ich freue mich drauf. Sarah Hoffmann ist Gründerin und Geschäftsführerin der Tagespflege Hoffmannsgarten in Berlin. Dass es eine Initiative wie Mittendrin statt nicht dabei braucht, das wurde ihr spätestens dann klar, als sie eine Immobilie für ihre Tagespflege suchte.
Man weiß ja, in Berlin ist die Immobiliensuche ziemlich schwierig. Das trifft allerdings nicht für Gewerbeflächen zu. Gewerbeflächen gibt es eigentlich zuhauf. Ich habe nur in meiner Suche festgestellt, dass meine Art von Gewerbe, sprich die Arbeit mit pflegebedürftigen Menschen, mit Senioren, auch mit Menschen mit Demenz, so von den Verwaltern, Eigentümern, Vermietern nicht gern gesehen war. Ich habe dann Sprüche gehört wie, das Elend will doch keiner sehen, ich würde den Spiegel des Todes vorhalten, lieber ein Puff als mein Gewerbe, ich solle doch mit meinem Gewerbe ins Umland gehen, da wäre es doch schön grün, nicht hier im Zentrum. Das war wirklich erschreckend, sehr frustrierend, wahnsinnig traurig. Vor allem wenn man irgendwie denkt, Mensch, man lebt doch eigentlich in der Gesellschaft miteinander und nicht gegeneinander. Und irgendwie so die Schwächsten der Gesellschaft, sprich die Alten, die Senioren, die Menschen, die dieses Land aufgebaut haben und pflegebedürftige Senioren nicht mal irgendwie in ihrem Umkreis oder in seinem Umkreis haben zu wollen. Das hat mich schon sehr traurig gestimmt.
Es hat 13 Monate gedauert, bis sie den Ort für ihre Tagespflege gefunden hat. Ein ehemaliges Restaurant in Berlin-Friedenau. Letztes Jahr wurde das fünfjährige Bestehen gefeiert. Wenn die Tagespflege um 16 Uhr schließt, öffnet abends manchmal die Kultur- und Begegnungsstätte Hoffmannsgarten. Dort sind alle willkommen, ob krank oder nicht.
Eigentlich machen wir mittendrin statt nicht dabei im kleinen Kreis, im Kiezkreis. Einmal im Monat haben wir diese Kulturveranstaltung ganz unterschiedlichster Art. Das sind Konzerte, das sind Lesungen, das sind kleine Theaterveranstaltungen. Den Poetry Slam haben wir hier. Also ganz, ganz unterschiedliche Programmpunkte, die großartig vom Kiez und unseren Gästen angenommen werden. Mittlerweile haben wir so eine große Anzahl an Besuchern aus dem Kiez, dass ich kaum noch Werbung machen muss, weil die Veranstaltungen meist schon, bevor ich sie überhaupt groß ankündigen kann, schon ausgebucht sind. Im letzten Jahr hatten wir auch wirklich ein paar richtige Größen hier bei uns. Der Horst Evers war da und der Keith Thames war da. Also ganz, ganz tolle Künstler, die sich hier in unseren kleinen Hoffmannsgarten einbringen und eine tolle Veranstaltung hier anbieten. Zu der sehr großen Freude unserer Gäste und auch Kiezbesucher.
Das ist also mittendrin statt nicht dabei im Kleinen. Wie das dann im Großen aussehen soll, das erzählen wir Ihnen am Ende der Folge. Jetzt machen wir es erstmal riesig, und zwar mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Das sind 30 Artikel, die die Generalversammlung der Vereinten Nationen 1948 verkündet hat. Und zu eben diesen 30 allgemeinen Menschenrechten gehört die kulturelle Teilhabe. Es heißt dort:
Jeder Mensch hat das Recht, am kulturellen Leben der Gesellschaft frei teilzunehmen, sich an den Künsten zu erfreuen und am wissenschaftlichen Fortschritt und dessen Errungenschaften teilzuhaben.
Also frei an kulturellen Veranstaltungen teilnehmen, die Möglichkeit haben, auszuwählen, was mir entspricht, das ist ein Menschenrecht. Und das schließt natürlich auch Menschen mit Demenz ein. Aber das ist etwas, was unsere Gesellschaft für Menschen mit Demenz noch nicht umsetzt. Und das wollen wir ändern. Einige Angehörige haben damit schon begonnen. Brigitte Borstel ist Mitte 70, ihr Mann Klaus 9 Jahre älter. Beide sind seit 55 Jahren zusammen und leben in Berlin. Sie hat sich von der Sekretärin zur Abschnittsleitung in der Verwaltung hochgearbeitet. Er arbeitete bei den Berliner Wasserwerken und war 17 Jahre dort als Chauffeur des Direktors tätig. Seit einigen Jahren ist er an Demenz erkrankt. Das gewollt kinderlose Paar ist sehr gerne und viel gereist. Sie waren mehrmals in den USA, sehr oft in Frankreich. Beide fuhren begeistert Motorrad. Frau Borstels Mann war Segler, Bastler und in seinen gesunden Jahren eher weniger an Kultur interessiert. Sie schon. Und deshalb ist sie alleine ins Theater, in Konzerte oder in die Oper gegangen, während er am Segelschiff oder in der Wohnung gewerkelt hat.
Jetzt ist er total anders. Er war Country-Fan, er hatte so eine Reihe CDs. Aber jetzt eben sämtliche Musik, ist egal, Country, Oper, Konzerte oder sonst was, wenn der die hört, ist er am Schunkeln, freut sich und so. Und jetzt gehe ich viel eben da, wo Musik gemacht wird, nicht? Also da nehme ich ihn mit. Wir waren jetzt gerade am 5. Januar im Roncalli-Zirkus. Da waren wir vorher ja auch. Das ist ja alles mit Musik und Artistik und Clowns, nicht? So, dann gehen wir in die Bar Jeder Vernunft, dann gehen wir ins Tippi. Ja, also ich will jetzt mal im Tempodrom, da kommen wir so gut hin und da sind ja auch Konzerte, da will ich jetzt mal sehen, ob ich da was finde. Also ich gehe nicht mit ihm ins Theater oder so, das bringt einfach nichts. Also ich suche mir immer da aus, wo Musik ist.
Frau Borstel nimmt ihren Mann, dem die Sprache abhanden gekommen ist und der nur noch einsilbig antwortet, überall mit hin und hat sich dafür entschieden, offensiv mit seiner Erkrankung umzugehen.
In der Bar jeder Vernunft zum Beispiel ist ja da ein bisschen eng und dann sitzen die ja schon alle. Und dann kommen wir einmal, hatten wir einen Fünfertisch, sitzen drei ältere Damen, bestimmt auch 80. Und dann helfe ich ja meinem Mann immer, hier Stuhl, komm, setz dich und so. Dann gucken die so. Ich sage, wenn Ihnen mein Mann ein bisschen komisch vorkommt oder die ganze Situation, er ist an Demenz erkrankt. Erstmal waren die erstaunt, hatte ich den Eindruck. Naja, und dann fing es an und dann waren Geschwister Pfister und da war so ein Typ im pinkfarbenen Anzug, der hat toll gesungen und der saß da und hat den und die drei Damen, gucken Sie mal, die fanden so toll, dass der den so hat angeguckt und mitgemacht und so freundliches Gesicht. Er ist ja eigentlich, sieht er immer freundlich aus, ja. Ist nicht weggegangen, ist nicht aufgestanden, hat keinen belästigt, gar nichts.
Frau Borstel macht es so, wie es An- und Zugehörige eigentlich immer machen. Sie schauen, was ihren Liebsten mit Demenz gefallen könnte und was noch geht, denn sie kennen ihre Angehörigen. Und dann passiert auch nichts. Dann wird niemand gestört. Das erlebt auch Sarah Hoffmann, die mit den Gästen ihrer Tagespflege das reichhaltige Berliner Kulturangebot nutzt.
Wenn ich beschließe, wir gehen in diesem Monat in die Staatsoper, dann nehme ich natürlich nicht jeden mit. Ich weiß ja, wo die Interessen sind. Wir erfahren ja sehr viel über die Biografie, über die Lebensgeschichte unserer Gäste. Wir wissen, wo die Vorlieben, Interessen und Leidenschaften sind. Und das weiß ja der Angehörige und Zugehörige auch. Das heißt, genau, man wählt das aus, wo man weiß, da hat der oder diejenige Freude dran. Und deswegen dieses, was kann im schlimmsten Fall passieren? Im schlimmsten Fall, ja, eigentlich kann gar nichts passieren. Es ist einfach ein schöner Moment, den man miteinander teilt und man ist ja gut behütet, in Anführungsstrichen. Man ist ja betreut und man ist in Gesellschaft, da sind Leute, die auf einen achten. Insofern kann eigentlich nichts passieren.
Das ist ja immer die große Angst, auch auf Veranstalterseite, dass etwas Schlimmes passieren könnte, dass die anderen Gäste, die Künstlerinnen oder Künstler, gestört werden könnten.
Ich habe es so noch nicht erlebt. Ich glaube, in den Köpfen passiert ganz viel. Von der zieht sich aus, der pullert hier hin, der macht sich nackig, der fängt an zu schreien, der rauft sich die Haare, der haut jemanden, der schlägt jemanden, der springt auf die Bühne und will mitmachen, er verkriecht sich unter dem Sitz, der kotet mir die Toilette voll. Ich glaube, da gibt's ganz viele Schreckensmärchen, aber ehrlicherweise, ich glaube, die meisten wissen es gar nicht. Die haben einfach nur Angst, oh Gott, Demenz. Bei all unseren Ausflügen, und wir machen jeden Monat Ausflüge, wir gehen überall hin, wir fahren mit Bus und Bahn, wir sind in der Gesellschaft unterwegs, wir zeigen uns, wir sind mittendrin, ist noch nie was passiert. Alle unsere Gäste haben es immer genossen. Die haben das geliebt, ob es das Konzert war, die Museumsführung, die Veranstaltung im Theater, in der Oper. Die haben es einfach geliebt und genossen. Da hat sich niemand unangenehm benommen. Und allein dieser Gedanke, dass das jemand denken könnte von meinen Gästen, das frustet mich so, weil das ganz tolle Menschen sind, wie wir alle. Und die genauso das Schöne genießen wollen und sich gar nicht unangenehm benehmen wollen. Ja, da will ja keiner auffallen. Ja, und wenn die Sprache fehlt und man vielleicht sich mal ausdrückt mit Händen und Füßen, um was zu zeigen, dann ist es ja ein Ausdruck einer Freude oder um auf etwas aufmerksam zu machen. Das ist ja nicht, weil man negativ auffallen will. Es fehlt halt einfach in dem Moment die Sprache. Also aus meiner Erfahrung ist noch nie was passiert. Und auch bei allen Gästen, die noch in der Kulturwelt unterwegs sind und Angehörigen, habe ich noch nie derlei erlebt. Im Gegenteil, wenn man offen damit umgeht und offen der Welt begegnet, in den meisten Fällen ist eine offene und positive Resonanz gegeben.
Ganz tolles Theater, toll ausgerichtet mit dem Fahrstuhl hoch zum Zuschauersaal und ganz tolle Toilette für behinderte Menschen. Und dann war es aber so, wir stehen vom Fahrstuhl und da kommt es eben, ne? Nicht jede Behinderung ist sichtbar. Wir haben keinen Rollstuhl dabei gehabt, da war es nicht notwendig an dem Tag. Und da kriegen wir wirklich so in den Rücken, was wir denn den Fahrstuhl benutzen, wir hätten doch gar nichts und wir haben doch gar keinen Rollstuhl. Irgend so ein Typ. Die Leute sind einfach nicht aufgeklärt, ne? Die wissen nicht, dass Menschen eben vielleicht einen Fahrstuhl brauchen, obwohl sie eben nicht im Rollstuhl sitzen, ja. Das hat mich richtig tief verletzt. Dann kriegt man noch so einen Spruch in den Rücken, hat sowieso ein schweres Leben, so, ne? Das alles zu handeln. Ne? Und das fand ich einfach so mies, ja.
Das ist Claudia Balko-Gilbert. Die 62-Jährige ist Schauspielerin und hat sehr viel am Berliner Gripstheater gespielt, unter anderem im berühmten Musical Linie 1. Ihren Mann Pete, der 8 Jahre älter ist als sie, hat sie am Grips kennen und lieben gelernt. Er war dort ja für alles zuständig, von der technischen Leitung bis hin zur logistischen Planung. Er ist an Parkinson erkrankt und hat mittlerweile auch demenzielle Veränderungen. Laufen ist schwierig, manchmal braucht er einen Rollstuhl. Ohne den sieht man ihm auf den ersten Blick nichts an und das scheint für manche Menschen ein Problem zu sein. Sarah Hoffmann hat da einen schönen Vorschlag.
Mein Lieblingswort ist wohlwollend, dem anderen gegenüber wohlwollend gegenüberstehen. Ja, und nichts Böses dahinter oder Missgünstiges, sondern wirklich wohlwollend und offen, andere Menschen zu sehen und zu begegnen.
Eine ganz einfache Sache, die das Leben für so viele Menschen so viel einfacher macht. Schlussendlich für uns alle. Aber zurück zu Claudia und Pete. Lernen wir die beiden doch mal besser kennen. Beide sind also im künstlerischen Umfeld tätig, beide sind gesellschaftlich engagiert.
Ich habe ja dann auch irgendwann angefangen, Kinder und Jugendliche zu unterrichten und Projekte zu machen für Schulen, Mobbing und Kinderrechte, so, ne, Schulprojekte. Und wir haben also einfach uns da gegenseitig auch beflügelt irgendwie und viel zusammengearbeitet. Ich meine, er hat Regie gemacht, als ich in Linie eingestiegen bin. Und da haben wir uns halt auch verliebt. Und dann sind wir auf Welttournee gegangen. USA, Australien, Skandinavien, Moskau, Jerusalem. Also es war einfach, dieser Grundstein ist schon so, ne? Wir waren erst mal 9 Jahre zusammen, bevor wir Kinder hatten, haben uns da richtig ausgetobt und waren viel unterwegs und viel getanzt und viel Theater gemacht.
Die beiden haben 2 mittlerweile erwachsene Töchter. Vor etwa 15 Jahren hatte Pete erste Parkinson-Anzeichen, wollte damit aber nicht nach außen gehen und hat weitergearbeitet bis zum ganz regulären Renteneintritt 2019. 2 Jahre später verschlechterte sich sein Zustand spürbar.
Also er hat immer mehr Orientierung verloren, auch innerhalb der Wohnung. Er weiß nicht, wo ist das Bad. Aber es kommt auch noch hinzu, er hat auch schon seit Jahren Doppelbilder. Deshalb muss er auch aufhören zu fahren. Er hat Doppelbilder und ihm sieht dann 2 Autos kommen und so. Ne? Und dann ist es so eine Mischung aus diesen Doppelbildern und mentaler Orientierungslosigkeit, denke ich. Seitdem ist es eigentlich so, dass dann natürlich das Leben auch eingeschränkter wurde. Es ist schon natürlich viel weniger geworden, weil alles ist natürlich auch, muss man mehr durchplanen. Ne? Was ist mit Toilettengängen? Wie schaffen wir was? Oder was ist mit diesem Parkinson?
Dieses kulturell so interessierte und lebenslang aktive Paar ist nun also limitiert, will aber natürlich trotzdem noch das bunte Kulturleben genießen. Mich haben die Geschichten, die Frau Balko-Gilbert erzählte, wirklich geärgert. Denn sie, die nun wahrlich keine ist, die jammert, wird von ihren Mitmenschen nicht selbstverständlich unterstützt, sondern oftmals nicht mal aus Gehässigkeit, sondern aus Desinteresse und Wurstigkeit noch mal stärker behindert. Ein Beispiel. Der 70. Geburtstag ihres Mannes. Beide freuen sich auf einen Kinoabend in einem dieser schönen, besonderen Berliner Kinos. Ein Anruf vorher ergibt, alles behindertengerecht, überhaupt kein Problem. Die Werbung läuft, er muss auf die Toilette.
Ich frage die Mitarbeiterin, wo sind denn die Toiletten? Unten, enge Wendeltreppe runter, eine enge Wendeltreppe. Ich sage, bitte? Sie haben mir am Telefon gesagt, alles ist wunderbar und ich komme jetzt mit ihm jetzt gar nicht auf die Toilette. Ja, Achselzucken. Gut, ich erstmal tief durchgeatmet. Habe gesagt, okay. Dann gesagt, Pete, wir müssen jetzt diese Treppe runter, auch wenn es eine Viertelstunde dauert. Ja? Dann sind wir wirklich so Stufe für Stufe runter, diese Wendeltreppe. Oben staut es sich, unten staut es sich, weil die so eng, dass keiner vorbeikommt. Irgendwann, wirklich nach 10, 15 Minuten, kommen wir unten an. Dann enge Kabine. Ich passte kaum mit rein, eine Tortur. Er saß endlich, musste nicht mehr. Ich war völlig durchgeschwitzt, völlig fertig mit der Welt. Ich dachte, okay, kein Problem, wir gehen wieder hoch, wieder Stufe für Stufe, 10 bis 15 Minuten.
Den Film haben dann beide sehr genossen. Danach musste er aber doch dringend auf die Toilette. Wieder die Auskunft, keine Behindertentoilette. Aber es war komplett unmöglich, das mit der Wendeltreppe nochmal durchzuziehen.
Und dann kam eine Bekannte und meinte, was ist denn los? Kann ich euch helfen? Sie geht fragen. Ein anderer Mitarbeiter sagt dann, naja, hier nebenan ist ein Restaurant, die haben eine Toilette für Behinderte und wir haben mit denen Abkommen, dass unsere Zuschauer da rein dürfen. Und ich sage, wie bitte? Wie werden denn die gebrieft? Die Mitarbeitenden, wie werden die denn gebrieft? Gar nicht. Und es ist denen auch egal.
So geht das nicht. Das darf uns allen nicht egal sein. So werden Menschen davon abgehalten, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Diese Hürden abzubauen, die vor allem in den Köpfen sind, das dürfen wir nicht alles den Menschen mit Einschränkungen und ihren An- und Zugehörigen überlassen. Menschen mit kognitiven Einschränkungen sind nicht nur Publikum, sondern auch Kulturschaffende, manchmal mit ein paar Tricks und Kniffen. Ich hatte das ganz große Vergnügen, zwei Herren in Rangsdorf bei Berlin zu besuchen. Eike, Jahrgang 1940, und Siegfried, Jahrgang 1941, haben ihr ganzes Leben lang künstlerisch gearbeitet. Der eine, Eike, als Regisseur, der andere, Siegfried, als Schauspieler und Rundfunksprecher. Bei beiden leuchten die Augen, wenn sie über Literatur und Theater sprechen. Und die Liste der Menschen und Theater, mit denen sie gearbeitet haben, ist mehr als beeindruckend. Der Theater- und Literaturwissenschaftler Eike hat Regie gelernt und am Deutschen Theater bei Wolfgang Heinz gearbeitet, der ihn dann mit ans Berliner Schillertheater genommen hat. Siegfried studierte in Leipzig Schauspiel, hatte dann Engagements in Eisleben und Senftenberg und wollte nach der anschließenden Armeezeit gerne nach Berlin, denn dort wohnte seine Familie. Problem, er war nicht der einzige Schauspieler, den es in die Hauptstadt zog und so, Sie hören ja gleich selbst, was für eine tolle Stimme er hat, arbeitete er zunächst als Synchron- und dann als Rundfunksprecher. Eike hatte zwischenzeitlich an Schulen gearbeitet und dort inszeniert. Das mit riesigem Erfolg. 5 seiner Schülerinnen und Schüler wurden an Schauspielschulen angenommen. An der Schule hat er die Arbeit mit Laien lieben gelernt. So entstand die Theatergruppe Buntspecht.
Inzwischen machen wir 3 Produktionen im Jahr mit unterschiedlichen Leuten. Eine Studentin von mir hier als Regisseurin engagiert, die in Berlin im Off-Theater Regie geführt hat und fast identisch ist in der Art, Regie zu führen.
Seit 12 Jahren ist Sebastian als Profi mit dabei. Beide sind mittlerweile befreundet.
Das ist für mich der Regisseur, mit dem ich eigentlich nur gearbeitet habe, weil wir uns einfach von Anfang an gut verstanden haben. Ja, und ich wusste sofort, er brauchte nur eine Bemerkung zu machen, wie ich meine Rolle weiterführen sollte. Ja. Psst, wusste ich sofort. Aha,
genau, das war das Entscheidende. Da genügte ein Satz bei ihm und er hat das sofort umgesetzt.
Ja, das war toll.
Weil er auch gemerkt hat, dass ich ihn ja genau beobachte. Das ist ja das Wichtigste beim Regisseur, ist die Beobachtung seiner Spieler. Was machen die und so. Ne? Und das umzusetzen in eine Regieanweisung, die dann der Schauspieler wieder sofort begreift, dass es eine Weiterentwicklung seines eigenen Angebotes ist.
Die Theatergruppe hatte mit Siegfried einen riesigen Sprung gemacht. Mittlerweile sind die Buntspechte aus dem Kulturleben in Rangsdorf nicht mehr wegzudenken und die Vorstellungen sind rappelvoll. 2017 spielten sie Gerhard Hauptmanns Vor Sonnenuntergang, ein Stück, in dem es um das Lebensende eines 70-jährigen Geheimrats geht, der Suizid begeht.
Da trat das schon so ein bisschen auf, dass ich merkte, also er hat Schwierigkeiten mit dem Text. Das war allerdings auch sehr viel Text in diesem Stück.
Ja, das war viel.
Eine Riesenrolle. Was aber eben an diesem Stück so besonders erfolgreich war, er ist so sensationell toll gestorben. Das war wirklich ergreifend. Das hat er so gut gemacht. Und da habe ich mir gedacht, das hätte ein Laie nicht gekonnt. Und da habe ich das eben in Kauf genommen, dass es eben Textschwierigkeiten gab und die immer mal wieder so überbrückt werden mussten. Auch die anderen waren darauf eingestellt und haben notfalls ein bisschen improvisiert, um wieder reinzukommen in den Text. Manche haben sogar seine Endpassagen für das Stichwort mitgelernt, damit sie antworten konnten, wenn sie wussten, das kommt vielleicht nicht so. Das war wirklich, das Zusammenspiel war so perfekt. Und ich habe mir gedacht, nee, du kannst auf Siegfried nicht verzichten. So kann keiner sterben. Aber ich habe dann daraufhin bei den nächsten Besetzungen schon ein bisschen das berücksichtigt, wie man das anders machen soll. Und von da ab haben wir eigentlich begonnen zu überlegen, wie können wir das ändern.
Und die beiden fanden einen genialen Dreh. 2017 wurde der 500. Jahrestag der Reformation gefeiert und da konnte Eike ein Stück aus der Schublade ziehen, das er für das 450. Jubiläum geschrieben hatte. Damals gedacht als Riesenspektakel für die Treppen am Erfurter Dom.
Aber das war für die DDR zu viel. Das war zu teuer und das hat nicht stattgefunden. Da habe ich mir das Stück wieder vorgeknöpft und habe jetzt eine für Rangsdorf angemessene Fassung daraus gemacht. Und da spielte also der alte Luther und der junge Luther. Und den alten Luther habe ich Siegfried machen lassen. Und da haben wir uns das erste Mal verabredet. Da habe ich gesagt, guck mal, der Luther hat seine ganzen Schriften vor sich am Schreibtisch, haben wir einen Schreibtisch aufgebaut. Und du zitierst das ständig aus diesen Schriften, ne? Also der Text liegt da. Ne? Und er hatte, wenn der andere Gegenpart sprach, natürlich die Möglichkeit, mal kurz zu gucken, was sage ich jetzt als Nächstes. Und das haben wir eigentlich so perfekt hingekriegt. Ja. Ich habe rumgefragt bei Zuschauern. Da gab es Leute, die haben nicht bemerkt, dass er den Text hat gelesen. So gut haben wir das hingekriegt. Hat uns auch viel Spaß gemacht. Ja.
Mit diesem Trick haben die beiden mehrere Stücke bestritten. Siegfried hat einen Text vor sich liegen, der in das Bühnenbild und das Stück integriert ist und so die Sicherheit, dass er nichts vergisst. Dennoch, mittlerweile wird es schwieriger, in einem Stück eine große Rolle zu übernehmen. Eigentlich wollte Eike ihn als Nathan in Nathan der Weise besetzen, aber das war dann doch zu viel. Mittendrin soll er dennoch sein.
Das heißt ja nicht, dass wir nicht mehr zusammenarbeiten, aber in diesem Falle haben wir vernünftigerweise einfach gesagt, ehe wir diese ganze Theaterproduktion jetzt auf ein anderes Niveau bringen, ist es eben besser, man macht das anders. Jetzt habe ich ihm heute angeboten, vielleicht noch den Saladin wenigstens zu machen. Der ist ja nur Zuhörer, der sitzt nur auf der Bühne. Der hat 4 Sätze, weil er kurz kommentiert, ne, bei Lessing.
Und so machen sie nun hauptsächlich Lesungen, zum Beispiel zum Auschwitz-Gedenktag oder eine mit dem Titel Jüdische Emigration 1933 und heute? Man merkt beiden an, wie viel ihnen die Zusammenarbeit bedeutet.
Ich habe schon mein ganzes Berufsleben beim Rundfunk, habe ich dem nachgetrauert, was ich vorher auf der Bühne gemacht habe. Und das waren ja nur 5 Jahre. Ja. Aber das war so bedeutend für mich, für meine Entwicklung auch, ja. Dass ich dann, ja, als ich dann auf Rente ging, dachte, nee, du kannst nicht zu Hause sitzen, das geht nicht, du musst irgendwas, ja. Dann habe ich mir selber, ich habe eine Menge Literatur zu Hause, auch Lyrik und so. Dann habe ich für mich selbst Lyrik gelesen, laut gelesen, ja. Damit man auch stimmlich ein bisschen daran bleibt und auch emotional natürlich da was bringt. Und das ist natürlich jetzt hier genau der richtige Kreis, wo ich jetzt bin.
Die beiden lassen sich von Einschränkungen nicht aufhalten. Und das wünsche ich mir so sehr für uns alle, egal ob auf oder vor der Bühne. Und deshalb gibt es die Initiative Mittendrin statt nicht dabei, mit der wir eine gesellschaftliche Willkommenskultur für Menschen mit Demenz und ihre An- und Zugehörigen etablieren wollen. Speziell auf Menschen mit Demenz zugeschnittene Programme, Museumsführungen, Lieder, Tanzabende, wunderbar. Wir wollen zusätzlich erreichen, dass unsere Gesellschaft inklusiv denkt, und dann ist der Besuch von passenden Veranstaltungen für alle möglich.
Exklusive Veranstaltungen sind großartig, ich bin auch ein Fan davon und wir nutzen sie ja im Hoffmannsgarten auch. aber sie bedeuten für den, der sie ausrichtet, sprich die Kultureinrichtung, immer mehr Aufwand und Komplexität. Jetzt, wenn ich aus der Geschäftsfrauensicht mal drauf schaue, bin ich ein großer Fan von inklusiven Veranstaltungen und inklusiven Angeboten. Weil wir sind eine inklusive Gesellschaft, wir sind eine bunte Gesellschaft, ganz vielseitig. Und es ist ja schon da, die Ausstellung, der Museumsbesuch, die Kinoveranstaltung, das Theaterstück, das Konzert. Das ist ja da und wird für alle angeboten. Das heißt, wir wollen ja gerne mit unserer Initiative dahingehend appellieren, es ist alles da, öffne dich einfach nur. Letztlich geht es darum, gar nicht so sehr es kompliziert und komplex für die Veranstalter und die Häuser zu machen und die Betreiber, sondern es in das bestehende Angebot einzubinden, sich zu öffnen, sei es, dass man das halt irgendwo öffentlich darstellt, dass man für Menschen mit Demenz sehr gerne seine Türen öffnet und dann natürlich auch das Personal entsprechend informiert ist. Das können ganz einfache Schulungen sein. Es gibt Online-Schulungen, die dauern keine 30 Minuten, wo man durchgeführt wird in einem kleinen Video und hat schon ein recht umfassendes Bild bekommen über das Thema Demenz und die Erkrankung und was auch vielleicht dann auf einen zukommen kann. Also es muss gar nicht mit viel Aufwand verbunden sein und kann ganz leicht umgesetzt werden.
Und damit hätten wir das Ziel erreicht, Menschen mit Demenz und ihre An- und Zugehörigen dorthin zurückzuholen, wo sie hingehören. In die Gesellschaft, mittendrin statt nicht dabei. Perspektivisch möchten wir auch Sportveranstalter und gastronomische Betriebe gewinnen. Denn wer gerne ins Stadion ging, warum sollte er oder sie es nicht weiterhin ganz selbstverständlich tun und danach zum Lieblingsitaliener gehen? Wir haben einiges vor, unter anderem auch eine Awareness-Kampagne und eine große Auftaktveranstaltung mit renommierten Künstlerinnen und Künstlern. Und für all das haben wir auch schon Partner gewonnen. Denn um eine gesellschaftliche Einstellung zu verändern, und es ist nicht weniger als das, braucht es einfach viele davon. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Mehr finden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in den Links unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de. Wenn Sie finden, dass wir uns im Demenz-Podcast mit einem bestimmten Thema beschäftigen sollten, dann schreiben Sie uns eine Mail an info@demenz-podcast.de. Wir freuen uns sehr über Ihre Vorschläge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christine Schön.